In der heutigen digitalen Ära wächst das Informationsvolumen in Unternehmen, auch bei uns privat natürlich, massiv und ständig an. Ohne effektive Richtlinien und Prinzipien zur Verwaltung dieser Informationen können Benutzer, also auch wir, schnell den Überblick verlieren und Schwierigkeiten haben, Inhalte effizient zu verwalten, wiederzufinden, also bei der Suche, es kommen einfach zu vielen Ergebnissen. Hier kommt unter anderem auch die Informationsarchitektur ins Spiel, das heißt, wo liegen wir Daten ab, in welchen Strukturen? Das wollen wir uns in dieser Folge Nubo Radio einmal genauer mit euch angucken, beziehungsweise ihr euch anhören. Und los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio.
Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und wir schauen gemeinsam auf das Thema Informationsarchitektur. Was ist das eigentlich? Welche Vorteile hat eine gute Informationsarchitektur? Und 8 Schlüsselkomponenten der SharePoint-Informationsarchitektur. Was ist die Informationsarchitektur eigentlich? Ja, Informationsarchitektur ist die Kunst, Inhalte so zu organisieren, zu strukturieren und zu kennzeichnen, dass wir sie effektiv und nachhaltig nutzen, finden können. Also es sorgt praktisch dafür, dass Informationen leicht auffindbar werden, verwaltbar und komplett einfach im Kontext zu nutzen. Im Kontext von SharePoint oder eben SharePoint generell heißt das, wir haben eine Struktur von Sites, wir haben Navigationen, wir haben Inhaltstypen, wir haben Metadaten, also Attribute an Objekten, also an Dokumenten, wir haben Governance-Richtlinien, wir haben eventuell Labeling, was so ein bisschen in das Metadatenteil mit einzieht und können das alles benutzen. Das Hauptziel ist es, die Suchzeit einfach zu verkürzen, Duplikate so gering wie möglich zu halten. Ich weiß, manchmal lässt sich das nicht ganz vermeiden. Oder man hat eine veröffentlichte Version, die man vielleicht in einem Intranet zur Verfügung stellt, als beispielsweise PDF und eine Arbeitsversion, zum Beispiel ein Word, ein PowerPoint, das man in einem Teamraum ablegt, aber da ist entsprechend die Grenze dann zu ziehen. Welche Vorteile haben wir dadurch? Klar, wir haben eine verbesserte Navigation und Benutzerfreundlichkeit, das heißt eine klare und logische Struktur, die den Benutzern hilft, sich leicht zurechtzufinden. Wir haben ein effizientes Dokumentenmanagement, dadurch, dass wir eventuell Metadaten und Tags verwenden. Allerdings Achtung, da nicht übertreiben, sondern da ist auch manchmal weniger einfach mehr an der Stelle und lieber 3 vernünftige Kriterien oder maximal vielleicht so 4, die der Benutzer pflegt und ausfüllt, anstatt 15, die kein Mensch nutzt und ausfüllt. Wir haben eine Zugriffssteuerung und eine Sicherheit. Das heißt, auch da sind entsprechend, wir haben zum Beispiel ein Intranet, das ist für jeden zugänglich. Das heißt, Dinge, die für alle interessant sind, die legen wir in diesem Bereich ab. Das ist allerdings zum Beispiel kein Arbeitsbereich, sondern wenn wir solche Dinge haben, dann müssen wir halt gucken, wir wollen Informationen sammeln, wir haben Forms als Beispiel und können diese Daten dann wieder in einem Team weiterverarbeiten, in einem kleinen Kreis, weil nicht jeder aus dem Unternehmen wahrscheinlich die Daten zum Arbeiten braucht. Wir haben Integration und Zusammenarbeit, das heißt, wir haben bei SharePoint Online natürlich massiv viele Schnittstellen, wir haben Tools, die damit reingreifen, wir haben Teams, was datentechnisch darauf aufbaut. Wir haben OneDrive, was ja auch SharePoint-Technologie ist. Wir haben die Office-Produkte, die damit reingreifen, mit dem Office-Informationsbereich, der die Metadaten auch wieder aufgreift und so weiter. Wir haben Co-Authoring, Versionierung und Co. Und natürlich das Ganze skalierbar und anpassungsfähig. Das heißt, wir haben sehr hohe Datenspeicherziele, generell da ein bisschen aufpassen. Stichwort Versionierung kann man mittlerweile einstellen. Das heißt, wir können das Limit nach unten korrigieren, sofern wir das wollen. Wir können auch sagen, Versionen älter von automatisiert löschen. Da aber auch bitte drauf aufpassen, gerade in regulierten Umfeldern und Co. kann das eventuell zu einem Problem werden. Also nur, dass ihr es mal im Kopf habt und gehört habt. Ja, was sind so die 8 Schlüsselkomponenten dieser Architektur in SharePoint? Das heißt, wir haben einmal die Root-Site. In SharePoint, das ist einfach die erste Site, also bei uns entsprechend oder bei euch entsprechend ist das der tenantname.sharepoint.com und die wird automatisch eingerichtet. Die ist immer mit dabei und das ist im Normalfall oder bei den meisten unserer Kunden die Startseite des Intranetzes oder das Intranet, je nachdem, wie groß die Unternehmung natürlich ist. Man kann die Rootzeit mittlerweile auch über PowerShell ersetzen durch jemanden. Man kann auch einen Hub darauf aufbauen, was damit auch schon die zweite Schlüsselkomponente ist. Das heißt Hub-Sites oder Hubs bilden. Dazu haben wir schon mal umfangreich in Nubo Radio berichtet. Das heißt, es gibt dafür auch schon einen Podcast an der Stelle. Und ein Hub-Site ist praktisch, wir haben unsere Sites liegen hierarchisch betrachtet auf einer Ebene oder technisch betrachtet auf einer Ebene. Der Hub gaukelt uns aber vor, es gibt eine übergeordnete Site, von der aus ich Dinge vererben kann. Also ich habe ein Brand, ich habe die Navigation, ich habe die lesende Berechtigungen, die sich durcherben kann auf alle Seiten entsprechend und mitgenommen wird. Was ich persönlich wirklich schade finde, ist, dass zum Beispiel der Footer nicht mitgenommen wird nach wie vor. Ist aber nur so mein Satz. Was stört euch oder was hättet ihr gerne noch bei der Hub-Site, das durchvererbt wird entsprechend von oben nach unten? Die Home-Site, meistens die Root, meistens. In SharePoint ist auch wieder eine spezielle Kommunikationswebseite, die als zentrale Anlaufstelle für die gesamte Organisation dienen kann. Also wie gesagt, meistens ist es die Root. Und die fungiert praktisch als Tor zu unseren Portalen. Das heißt, da solltet ihr auch eine saubere Struktur haben, einen guten Absprung, die wesentlichen Inhalte. Ihr könnt mit Zielgruppen das Ganze personalisieren. Achtet da immer ein bisschen drauf, dass es möglichst gleich aussieht. Nicht, dass ihr auf einmal zum Beispiel bei einem Kollegen statt 4 Quicklinks nebeneinander 5 habt, weil er eben in einer zusätzlichen Zielgruppe drin ist. Und ein Umbruch und dadurch das ganze Layout so ein bisschen verschrubbelt aussieht. Da muss man ein bisschen einfach schauen, wie man das nutzt. Auch haben wir eine SharePoint-Startseite, die mittlerweile neu erstellt wurde. Mathilde hat euch das Ganze auch entsprechend verlinkt in den Shownotes auf www.nuboworkers.com. Die Seite ist der komplette die erste oder die zentrale Anlaufstelle von SharePoint, die es uns Benutzern ermöglicht, Inhalte und Portale innerhalb der Organisation wieder leicht zu finden, wurde auch neulich erst rebranded so ein bisschen. Und wir haben oberhalb wieder unsere Suchleiste mit dabei. Ja, wir können die einfach schön zum Einstieg nutzen, wenn wir das wollen. Ehrlicherweise im Normalfall, oder das ist das, was wir aus der Projekterfahrung kennen, im Normalfall wird die Home-Site oder die Root-Site, je nachdem, was ist, als Standard im Browser gesetzt, also das Intranet praktisch vorgegeben über zum Beispiel Intune oder über die Software-Deployment-Regeln und Policies. Das Ganze wird dann durch den Benutzer aufgerufen und genutzt. Gibt es tiefergehende Seiten, werden die meistens als Favorit gespeichert. Erfahrungsgemäß, also wer von euch nutzt die SharePoint-Startseite, um zu navigieren. Also ich ehrlicherweise nicht. Die gängigen URLs habe ich im Kopf, die tippe ich immer ein. Absprünge zu Kundenumgebungen speichere ich mir sowieso im Favorit und ja, genau, das war es dann eigentlich auch schon. Was zählt noch dazu auf unserer 8-Punkte-Liste? Wir haben die Organizational Assets oder die organisationsweiten Assets. Da haben wir 2 Punkte. Das eine sind Office-Vorlagen, die wir dort verwalten können. Zentral, das heißt, die ganzen sind auch in Office verfügbar. Das heißt, ihr müsst keine Office-Vorlagen mehr über irgendwelche PowerShell oder sonst irgendwas deployen, sondern wenn ihr im Office mit eurem Nutzer angemeldet seid, kriegt ihr die dort direkt angezeigt. Mega cooles Feature. Das Ganze ist super, weil wir haben auch noch eine Versionshistorie natürlich dabei. Das heißt, wir können diese Office-Vorlagen auch direkt anpassen. Man kann auch mit Ordnerberechtigungen an der Stelle vielleicht arbeiten, wenn man das unbedingt möchte. Das heißt, auch da könnte man zwischen verschiedenen Firmen, wenn man in einem Tenant zusammengefasst hat, unterscheiden. Generell werden auch Ordner dargestellt, aber Achtung, wenn der Ordner leer ist, wird er trotzdem dargestellt. Das heißt, es werden immer nur die Vorlagen des jeweiligen Tools angezeigt, also in Excel die Excel-Vorlagen, in PowerPoint die PowerPoints und so weiter. Und ganz wichtig, das Ganze ist nicht für alle Lizenzen verfügbar, das heißt auch da bitte drauf achten. Zusätzlich gibt es noch eine Asset-Bibliothek für SharePoint selbst, das heißt, da könnt ihr global gültige Unternehmensbilder zum Beispiel ablegen, die zur Illustration genutzt werden können oder die öfter als einmal genutzt werden, weil sie einfach entscheidend und wesentlich sind an der Stelle. sehr, sehr cooles Thema. Dann haben wir als Bestandteil noch dabei zu managen natürlich den Application Catalog. Der Application Catalog heißt, wenn wir aus dem SharePoint Store etwas herunterladen, dann finden wir dort entsprechend die Apps. Da gibt es eine neue und eine klassische Oberfläche. Die klassische Oberfläche ist eine SharePoint Site an der Stelle zur Verwaltung. Das heißt, als Admin kann man die App direkt auch noch freigeben. Man wählt aus, ob die entsprechend nur für eine Site oder für alle Sites deployed, also zur Verfügung gestellt wird. Und als normaler Nutzer oder als über die neue Oberfläche sieht man das praktisch im Admin Center eingebettet. Ein bisschen schöner, sieht ein bisschen schicker aus an der Stelle und ist auch die neuere Erfahrung. Achtung, da wird es im Jahr 2026 eine Änderung geben. Ja, zu guter Letzt oder schauen wir noch mal kurz auf das Thema Lernen, Lerninhalte. Das heißt, wir haben hier den Learning Hub, den wir zur Verfügung stellen können. Heißt, wir haben hier Viva Learning in einer zentralen Lernplattform mit dabei in Teams integriert. Der Learning Hub ist ein Teil von Viva Learning und bietet dafür eine zentrale Anlaufstelle für die Schulungs- und Lernressourcen der Organisation. Das heißt, es ermöglicht uns eine Erstellung von Lernprogrammen und die Verwaltung für Lernende. Entsprechend ein Hinweis dazu, in SharePoint selbst gibt es dafür aufbauend die Learning Pathways. Das wäre eine App, die hinzugefügt werden kann. Mathilde verlinkt euch das entsprechend auch nochmal in den Shownotes. Das wären Standard-Contents der Microsoft. Ist jetzt nicht ganz so geguided oder nicht ganz so durchgeführt wie entsprechend der Learning Hub oder das Viva Learning selbst, weil das eben noch auf LinkedIn Learning aufbaut oder erweitert werden kann dazu. Aber da bitte einfach drauf achten. Sehr, sehr coole Funktionalität an und für sich. SharePoint Premium hätten wir auch noch im Angebot. Hier könnt ihr weitere Komponenten aus Syntax benutzen. Ihr habt mehr Content-Management-Möglichkeiten, KI-gesteuerte Tagging-Möglichkeiten, soweit ich das weiß. Wir haben andere Dinge noch mit dabei, die diese Funktionen erfassen. Nichtsdestotrotz, einen der wesentlichen Bausteine am Ende vom Tag außerhalb der Premium-Funktionalitäten und außerhalb von allen sehr stark definierten Strukturen ist wirklich, achtet auf eine Einfachheit. Schreibt Regeln nieder, haltet die fest, wo werden welche Dinge abgelegt. Also nicht alles muss in SharePoint Online sein. Es kann auch Sinn machen, dass es in FileShare ist, sind das zum Beispiel Maschinendaten, Dinge, die aus oder ja große, sehr große Dateiformate, die nicht zwingend gemeinsam bearbeitet werden, kann das natürlich total Sinn machen. Ein File Storage, ob der jetzt in Azure oder bei euch im Keller steht, das spielt immer gar keine Rolle. Aber ein File Storage dafür zu benutzen und eben nicht den SharePoint an der Stelle. Das Ganze mit Metadaten zu versehen, möglichst einfach, möglichst für jeden verständlich. Das heißt, übertreibt da nicht, bietet die Filter an, setzt euch mit den Bereichen zusammen und auseinander, um die richtigen Filtermöglichkeiten anzubieten. Und dann habt ihr schon einen sehr sauberen Schnitt. Das heißt, ihr habt definiert, wo wird was wann abgelegt, wie ist es zu taggen und zu verarbeiten. Wenn ihr dann noch zum Beispiel Sensitivity Label oder Retention Label, also Aufbewahrungsrichtlinien und Sensitivitätsrichtlinien benutzt als zusätzliche Label entsprechend, das sind auch nochmal ein beziehungsweise ein zweites Tag dazu, dann seid ihr schon auf einem sehr, sehr guten Weg, das Ganze zu nutzen. Wir hoffen, euch hat die Folge ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr Hilfe benötigt bei der Definition eurer Architektur, beim Regeln aufsetzen, dann sprecht uns an. Wir freuen uns immer über kontaktinfo@nuboworkers.com oder über die Social Media Kanäle natürlich. Immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Nubo Radio ist ein Podcast der Nubo Workers GmbH. Wir begleiten Unternehmen und dich als Mitarbeiter methodisch, strategisch und fachlich, um Microsoft 365 nachhaltig in deinem Arbeitsalltag zu integrieren. Du möchtest noch einmal mehr Details zu folgen, willst uns eine Frage stellen oder einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattformen. Viel Spaß beim Klicken!